Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Wer von euch kennt eine ganz besondere Person? Also so richtig besonders. Einer. Zwei, drei, vier. Ah, es werden mehr. Cool, das freut mich. Wer von euch denkt, dass er oder sie selbst eine ganz besondere Person ist? Ah, ja, ein paar. Ja, das ist ein guter Anfang. Wir haben heute den ersten Advent. Und damit starten wir in eine Zeit, in der wir uns an die Ankunft von jemandem außergewöhnlich Besonderem erinnern. Nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes selbst. Und trotzdem war die Ankunft dieses Sohnes Gottes in dieser Welt bei weitem nicht so besonders, wie die meisten seiner Zeitgenossen erwartet hätten. Und gewiss dachte eine Person ganz sicher nicht, dass sie etwas so Besonderes wäre, wie Gott in ihr gesehen hat. Ich rede von Maria, der Mutter Jesu. Zumindest wird sie uns im Lukas-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte als gewöhnliche junge Frau aus einem unbedeutenden Dorf irgendwo in der Provinz beschrieben. Doch was dann passiert, das ist auf der einen Seite bemerkenswert, außergewöhnlich und übernatürlich und auf der anderen Seite so völlig gewöhnlich, dass sich viele mit ihr identifizieren können. Lasst uns gemeinsam schauen, was genau passiert. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Lukas-Evangelium Kapitel 1, ab Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was dieser Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Und für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat schwanger. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Der Engel Gabriel kommt zu Maria. Und diese war eine ganz normale Jugendliche. Vermutlich so um die 15, 16 Jahre alt. Das war so das durchschnittliche Alter, in dem junge Frauen damals geheiratet haben. Sie wohnte in einem kleinen Dorf im ländlichen Galiläa und sie war verlobt. Das heißt, sie war schon rechtsgültig verheiratet, lebte aber noch nicht mit ihrem Mann zusammen. Kurz, sie lebte eigentlich ein ganz normales, ein ganz gewöhnliches Leben für eine junge Frau ihrer Zeit. Doch das änderte sich schlagartig an dem Tag, als ein fremder Mann plötzlich zu ihr ins Haus kam. Die Erscheinung dieses Engels scheint sie nicht so verstört zu haben, zumindest lange nicht so sehr wie seine Worte. Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria ist verwirrt. Sie ist verängstigt. Der normale Gruß war der Friedensgruß, Shalom, und nicht irgendwas mit hoher Gunst. Doch der Engel weiß um ihre Situation. Er spricht sie mit ihrem Namen an und sagt: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Wir sehen an dieser Stelle, dass Maria menschlich betrachtet nichts Besonderes war oder an sich hatte. Sie war keine Heilige, hatte nichts Außergewöhnliches getan und ganz ehrlich, auch Josefs Abstammung von König David war nicht wirklich etwas Besonderes. Um mal einen Vergleich zu nennen, statistisch gesehen könnte so gut wie jeder Mensch europäischer Abstammung seine Vorfahren auf irgendeinem Weg auf Karl den Großen, den Gründer Europas, wenn man so will, zurückführen. Es ist also nichts Besonderes, wenn ein Mann, der 1000 Jahre nach David lebte, sagen konnte, ich stamme von David ab. Maria war also wirklich ein ganz normaler Mensch, ein normaler Mensch, so wie du und ich. Was sie besonders machte, das war ihre Bereitschaft, Gott zu folgen und sich seinem Willen unterzuordnen. Sie vertraute Gott, dass er sie trotz dieser erstaunlichen und schockierenden Botschaft dieses Engels versorgen würde. Denn ganz ehrlich, was der Engel ihr hier sagt, das ist bei weitem keine freudige Nachricht, wo man in Jubel ausbrechen könnte. Was der Engel hier ankündigt, ist nicht nur erstaunlich und wunderbar, sondern auch schockierend, verängstigend, erschreckend. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Allein, dass sie schwanger sein würde, bevor sie mit Josef verheiratet war, bedeutete für sie eine öffentliche Schande. Das sehen wir auch daran, dass Josef sich vornimmt, weil er ein ehrenhafter Mann ist, sie heimlich zu verlassen, um sie nicht bloßzustellen. Ihr drohte die Verstoßung oder zumindest die Verachtung der Gesellschaft. Und ganz ehrlich, wer bitte sollte ihr die Geschichte mit dem Heiligen Geist glauben? Also tun ja heute viele noch nicht. Doch Maria vertraute Gott, dass er sie versorgen würde. Und das tat er. Zum einen durch eine Verwandte, Elisabeth, die auch auf eine wundersame Weise im hohen Alter schwanger geworden war und die sie ermutigen konnte, die sie bestärken konnte in ihrem Weg, die ihr beistehen konnte. Zum anderen mit einem Ehemann, der bereit war, auf das Wort des Engels in seinem Traum hin die gesellschaftliche Schande, die Marias Schwangerschaft bedeutete, auf sich zu nehmen und sie trotz aller Umstände zu heiraten und für sie zu sorgen. Das war keine Selbstverständlichkeit und das spricht sehr stark für Josef, dass er auf das Wort eines Engels im Traum hin bereit dazu war. Des Weiteren versorgt und bewahrt sie Gott in mehrfacher Hinsicht, gerade in den ersten Jahren von Jesu Leben. Bewahrung vor der tödlichen Angst des Königs vor einem Konkurrenten, sodass er nicht davor zurückschreckt, einen Massenmord zu begehen. Aber auch Versorgung in dieser Zeit der Not und als Flüchtlinge durch die wertvollen Geschenke der Sterndeuter aus dem Osten. Gott ist treu an dieser Stelle und er steht zu seinem Wort, er steht zu Maria und er versorgt und beschützt sie. Aber auch die Größe dieser Ankündigung war vermutlich überwältigend und erstmal unbegreiflich für Maria. Der Sohn, den sie gebären sollte, sollte Gottes Sohn sein? Sie hat sich vermutlich gefragt, wieso ich? Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele von uns sich auch schon mal gestellt haben. Wieso ich? Im Positiven wie vielleicht auch im Negativen. Wieso ich? Doch sie vertraute Gott, dass er keine Fehler macht. Sie vertraute Gott, dass er wusste, was er tat, als er sie auserwählt hat für diese Aufgabe. Und sie vertraute ihm, dass er sie befähigen würde für diese Aufgabe, für diese besondere Herausforderung, seinen Sohn zur Welt zu bringen und großzuziehen. Und dann natürlich die Frage nach dem Schwangerwerden überhaupt. Wie soll das geschehen, fragt sie den Engel. Und das ist die völlig natürliche, ja, vielleicht naive Frage eines normalen Menschen. Und ich glaube, keiner von uns, der in Marias Situation gewesen wäre, hätte sich diese Frage nicht gestellt. Ja gut, jetzt 2000 Jahre später, wir wissen, Maria, Jungfrauengeburt und so weiter, alles kein Problem für Gott. Aber in der Situation, ich hätte mich wahrscheinlich gefragt so, hä? Wie soll das gehen? Und sie verstand es nicht. Sie verstand nicht, wie das funktionieren sollte, aber sie vertraute auf das Wort des Engels hin in die Macht und die Möglichkeiten Gottes. Elisabeth war schwanger geworden, obwohl sie schon so alt war. Und der Engel sagte ihr, kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Das heißt, nichts ist für Gott unmöglich. Und warum sollte es dann nicht stimmen, was der Engel auch über den Heiligen Geist und ihre Schwangerschaft gesagt hatte? Doch es gibt auch noch einen anderen Aspekt des Auftrags Gottes an Maria. Einer, mit dem sich viele Frauen auch heute noch identifizieren können. Er beruft Maria dazu, die Mutter für seinen Sohn zu sein. Die Berufung Marias endet ja nicht mit dem, was der Engel hier konkret beschreibt, also der Geburt und der Namensgebung dieses Kindes, sondern diese Berufung geht weiter. Durch unzählige schlaflose Nächte hindurch, durch Sorge um Sicherheit und Unversehrtheit ihres Kindes, durch Ermutigung und Begleitung in Schmerz, durch Freude und Stolz im Glück, durch Entfremdung und durch Wiederannäherung. Diese Berufung als Mutter ist es auch unter anderem, die der Engel Gabriel mit den Worten beschreibt: Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Und auch wenn es hier ganz konkret um die Mutterschaft für den Sohn Gottes geht, so darf doch jede Mutter diese Verse als Wertschätzung Gottes für sich ganz persönlich annehmen. Wenn wir in Psalm 127, Vers 5 lesen, wie glücklich ist der Mann, der viele solcher Pfeile, also Kinder, in seinem Köcher hat, dann darf auch jede Mutter in Anlehnung an diese Verse von Gott die Anerkennung empfangen, die Gott Maria in dieser Situation zuspricht. Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir in deiner Mutterschaft. Der Herr ist mit dir in dieser Berufung. Und dabei ist Muttersein oder die Berufung zur Mutterschaft nicht nur eine wichtige, aber eine wichtige Nebensache, die aber eigentlich unbedingt noch Ergänzung bedarf. Zum Beispiel durch einen wertvollen Dienst in der Gemeinde oder durch Engagement in der Gesellschaft. Nein, Berufung als Mutter ist völlig ausreichend, um voll und ganz in der Berufung Gottes zu stehen. Und wenn es das ist, wozu Gott dich berufen hat, dann mach dir keine Gedanken darum, wenn deine Zeit und Kraft nicht mehr für etwas anderes ausreichen. Der Dienst einer Mutter, der eigentlich im höchsten Sinne ein missionarischer Dienst ist an ihren Kindern, der hat einen unglaublich hohen Wert vor Gott, der einen Vergleich mit irgendeinem anderen Dienst in Gemeinde oder an den Menschen in keinster Weise zu scheuen braucht. Und so gipfelt diese Unterhaltung zwischen dem Engel und Maria schließlich in ihrer Zustimmung. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Das ist die mutige Entscheidung einer jungen Frau, deren Leben gerade auf den Kopf gestellt wurde, und zwar radikal, ihrem Gott zu vertrauen. Weder versteht sie genau, was passieren soll, wovon der Engel da redet, oder wie das passieren soll. Noch weiß sie, wie ihre Familie oder gar ihr Verlobter damit umgehen werden. Doch sie stellt sich unter den Willen Gottes. Sie gibt sich ihm hin und stellt sich ihm ganz zur Verfügung. Sie vertraut darauf, dass seine Pläne für sie gut sind. So wie es in Jeremia 29 heißt. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Und in ihrer Demütigung in Gottes Willen hinein klingt sogar schon die Unterordnung ihres Sohnes Jahre, Jahrzehnte später unter den Willen seines himmlischen Vaters an. Als Jesus nämlich im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung steht und schreckliche Qualen erleidet und dann aber bewusst betet, doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Was können wir ganz persönlich heute daraus mitnehmen? Nun, ich denke, wir dürfen uns Maria durchaus, auch wenn sie eine normale Frau war, zum Vorbild nehmen. Wir müssen nichts Besonderes sein oder leisten, damit uns Gott gebrauchen kann. Jeder von uns ist besonders, nicht weil wir etwas Besonderes getan hätten oder weil wir besondere Fähigkeiten haben oder weil wir besser sind als andere oder eine höhere Stellung haben, sondern weil Gott eine großartige Berufung für jeden Einzelnen von uns hat. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir in diese Berufung treten. Wir dürfen mutig die Entscheidung treffen, Gottes Weg für unser Leben zu folgen und uns ihm hinzugeben und zur Verfügung zu stellen. Und ich kann euch sagen, dass das nicht einfach ist. Gott fordert mich selbst gerade in mehreren Bereichen meines Lebens gleichzeitig heraus, ihm zu folgen und mich ihm hinzugeben, ihm zu vertrauen. Und das erfordert Mut. Mut, mich meiner eigenen Vergangenheit zu stellen, meinen eigenen Verletzungen, die vielleicht tiefer sind, als ich vorher gedacht hätte. Mut zu erkennen, wo ich verändert werden muss. Ja, Mut, mich dem Skalpell meines himmlischen Arztes auszuliefern und durch diesen Schmerz hindurchzugehen, durch den Gott mich formen und heilen will. Und auch da sehen wir eine Parallele zu Maria. Als sie einige Wochen später mit Jesus im Tempel ist und dort einen Propheten trifft, da sagt dieser Prophet ihr zu, er, Jesus, wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine, Marias Seele, wie ein Schwert durchbohren wird. Gottes Weg mit uns ist nicht immer schmerzfrei. Und ich erlebe das gerade sehr stark auch. Es erfordert jeden Tag neu die Entscheidung, mich ihm hinzugeben, mich ihm auszuliefern. Es erfordert die Bereitschaft, diesen Schmerz anzunehmen, und Gott zu vertrauen, dass er ihn zum Guten gebrauchen wird. Und ich schaffe das nicht jeden Tag. Ich bringe nicht jeden Tag diesen Mut auf. Ich fühle mich oft damit überfordert. Aber ich merke, dass Gott es darin gut mit mir meint. Ich fühle mich überwältigt, aber ich weiß, dass sein Weg am Ende sich für mich lohnen wird. Und deshalb brauchen wir auch die Demut Marias. Die Demut, Gott zu vertrauen, dass er unser Bestes will. Und die Demut, ihm die Kontrolle über unser Leben abzugeben. Oder besser gesagt, die Illusion der Kontrolle über unser Leben. Denn wir haben unser Leben nicht in der Hand. Aber wir können es ganz bewusst in seine Hand legen. Und auch wenn der Weg, den er uns führen will, nicht der bequemste und leichteste und einfachste ist, so ist es doch der Weg, der sich am meisten für uns lohnt. Wir dürfen ihm, dem lebendigen Gott, begegnen. Wir dürfen ihm nahe kommen, aus lauter Gnade. Wir dürfen sein gutes Wesen immer besser kennenlernen und immer mehr auch Realität in unserem Leben sehen werden. Wir dürfen in ihm aufgehen, in seinem Willen, in unserem wunderbaren Gott, in dem, was er für uns bereithält. Denn wenn wir den Mut aufbringen, ihm zu folgen, dann ist das der Schlüssel für ein erfülltes und vollkommenes Leben. Nicht schmerzfrei, nicht einfach, nicht leicht, aber erfüllt. Er lädt uns ein, ihm zu folgen, jeden Tag. Wir alle tragen Verletzungen in uns, die Gott heilen will. Wir alle sind auf einem Weg mit unserem Erlöser, auf dem er uns mehr und mehr in sein Ebenbild formen will. Und dieser Weg ist für den einen mehr, für den anderen etwas weniger herausfordernd. Aber es ist nie der leichte Weg. Und ich, ganz persönlich, ich möchte mit Maria sagen, ich gehöre ganz dem Herrn. Was er sagt, das soll mir geschehen. Und ich entscheide mich gerade täglich neu, das zu tun. Und ich frage dich heute, willst du das auch? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du tief in unser Herz hineinsiehst und dass du jubelst über uns, dass du dich freust über das, was du in uns hineingelegt hast und dass du begeistert bist, wenn wir uns dir hingeben. Aber du siehst auch unseren Schmerz, unsere Verletzungen, da, wo wir Heilung brauchen. Und es berührt dich so tief. Du weinst darüber und sehnst dich danach, es heilen, es wieder ganz machen zu können. Aber Herr, du weißt, dass Verletzungen anzuschauen, Narben zu öffnen, manchmal sehr schwer sein kann. Und so danke ich dir, Herr, dass du alles gegeben hast, damit wir einfach zu dir kommen dürfen, uns dir hinlegen dürfen und dir alles geben dürfen, was wir haben. Und dass du es gebrauchen wirst, dass du es formen wirst, dass du uns formen und heilen willst. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Tag neu die Kraft und den Mut und die Demut schenkst, uns dir hinzugeben. Dass wir erleben dürfen, wie dein Weg, der vielleicht anstrengend und schwer ist, doch auch zu einer neuen Herrlichkeit führt. Dass wir auf diesem Weg schon erkennen dürfen, wohin wir gehen. Und dass wir im Schmerz erkennen dürfen, wie Heilung geschieht. Herr, du bist so wunderbar. Und das ist, wofür du auf diese Welt gekommen bist. Um die Wunden dieser Welt zu heilen. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns erfüllst, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Liebe. Und wir geben uns dir hin, Tag für Tag, und danken dir für deine Güte und deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Amen.